Kapitel 2, Vers 5, mit Christus lebendig gemacht. Wenn Jesus sich so mit uns armseligen Menschen verbündet hat, dass er mit uns in den Tod gegangen ist, dann gilt auch sein Auferwecktwerden, sein neues Leben für uns, eine neue Kraft für uns da. Er hat uns mit auferweckt. Als sie den Anfang gemacht haben im Glauben, ein erstes Aufwachen. Und es ist immer die Gefahr, ob man sagt, jetzt schlafe ich noch ein bisschen oder zu neuen Ufern lockt ein neuer Tag. Mit auferweckt und sogar mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Jesus hat schon Platz für uns im Himmel bereit. Damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Das kommt erst auf, was es bedeutet, mit Jesus verbunden zu sein. Bis jetzt, und das hat uns vorgestern schon beschäftigt, kann jeder sagen, ihr müsstet erlöster aussehen, euer Leben müsste vollkommener sein, wenn ihr wirklich Christen wärt. Das kommt auf. Es ist noch nicht erschienen, was einmal sein wird, sagt der Apostel Johannes im Johannesbrief. Aber wir wissen, wenn er erscheinen wird, werden wir ihm gleich sein, wie er ist. Nicht bloß ähnlich. Wenn Jesus da ist, können wir vergleichen, ob wir auch nur um eine Spur weniger vollkommen, weniger heilig sind. Sie können gespannt darauf sein, wie das einmal in der Ewigkeit ist. Wenn Jesus kommen wird und seine Leute zu sich rufen wird, sammeln wird, in den kommenden Zeiten, der Paulus ist nüchtern und sagt, jetzt ist noch viel Schale an mir dran, arg menschlich. Aber diese Spannung ist da, aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben, nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht, dass jemand meint, weil ich so anständig bin, weil ich so ehrlich mich bemühe, weil ich so religiös bin. Nein, ihr seid, Vers 10, sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat und bereitgestellt hat, dass wir darin wandeln sollen. Es gibt schon das bei Leuten, die dem Herrn Jesus gehören, dass einiges geschieht, was der Herr Jesus gewirkt hat. Nicht, weil wir so tolle Kerle sind. Paulus sagt, weil ein paar gute Werke der Jesus schon bereitgestellt hat, so, das gehört in euer Leben hinein. Einiges ist sichtbar, aber der ganze Reichtum kommt erst. Also wir sind an der zweiten Barriere, dass der Paulus sagen wollte, ihr wart ja tot, ihr habt euch treiben lassen. Aber, halt nicht, aber wir, so wir waren doch auch tot. Aber Gott hat uns alle miteinander errettet, uns mit Christus, eine ganz neue Geschichte. Dritte Barriere, davon wird in Vers 14 bis 16 gesprochen. Er ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht hat, den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft. Durch das Opfer seines Leibes hat er abgetan, das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen. Ist Ihnen klar, was das Gesetz in Israel, das Gesetz Moses mit all den herrlichen Bestimmungen bedeutet hat? Dann schlagen Sie, machen Sie ein Lesezeichen bei Epheser 2 hinein und schlagen auf Psalm 24. Psalm 24, das ist der schöne Adventspsalm, mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Das zitieren wir gern, der Advent macht hoch, die Tür, die Tor macht weit. Zeitlang war das das letzte Lied, was beim Normaldeutschen noch bekannt war. Heute nicht einmal mehr das. Also, da heißt es im Psalm 24, Vers 3, wer darf auf des Herrn Berg gehen? auf dem Tempelberg. Wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reines Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug, wer nicht falsche Eide schwört, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Für den macht die Türen auf im Tempel, der darf hinein. Wenn Sie es noch genauer wissen wollen, nehmen Sie Psalm 15 ab. Herr, wer darf weilen in deinem Zelt, wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg, wer untadelig lebt und tut, was recht ist, wer die Wahrheit redet von Herzen, wer mit seiner Zunge nicht verleumdet, wer seinem Nächsten nichts Arges tut, seinen Nachbarn nichts schmäht. Geht es bei Ihnen, außer wenn Sie vielleicht allein wohnen, nicht schon los, wenn es beim Müllsortieren, wenn Sie so in einer Hausgemeinschaft leben und Sie merken, die einen werfen den Rundmüll bei Biomüll hinein und den Biomüll bei Papier und im Fahrradstall stellen Sie die Fahrräder ab, wie Sie gerade wollen, gell? Da geht der Krach los, ja. Wer den Nachbarn nicht schmäht, wir haben eine Nachbarin, die kann endlos ein Lied von den Dingen singen. Wer die Verworfenen für nichts achtet, aber eher die Gottesfürchtigen, wer seinen Eid hält, auch wenn es ihm schadet, wer sein Geld nicht auf Zinsen gibt, beim Bankkonto sich freut, wenn der Zins herauskommt, wer nicht Geschenke wieder den Unschuldigen nimmt, wer das tut, der darf auf den heiligen Berg gehen, macht die Tore auf, die Tür. Dann kann ich's bleiben lassen. Verstehen Sie, das Gesetz ist eine Barriere, die sagt, Moment mal, du hast keinen Zutritt. Du nicht. Du hast über deinen Nachbarn einiges geschmäht, mit Lug und Trug und Wahrheit von Herzen, von Wegen, scheinheilig. Nur wer das Gesetz untadelig hält, hat Zutritt zu Gott. Israel hat eine erschreckende Geschichte erlebt. Als Gott seinem aus Ägypten befreiten Volk begegnete am Berg Sinai, hat er zu Mose gesagt, du darfst auf den Berg kommen in meine Gegenwart. Aber die anderen nicht, noch nicht mal die Priester. Mach ein Gehege um den Berg, einen Zaun, da kommt dieser Begriff schon mal vor im Alten Testament, mach einen Zaun, 2. Mose 19, dass noch nicht mal ein Tier durchbricht. Außer dir darf niemand, niemand hat Zutritt zum heiligen Gott. Seitdem hat man in Israel gewusst, wie heilig Gott ist. Dass es gar nicht selbstverständlich ist, in den Tempel zugelassen zu werden, wie in einen Vorhof von Gott. Ins Allerheiligste durfte bloß der hohe Priester einmal im Jahr hinein mit bedecktem Angesicht. Barriere, das Gesetz. Und jetzt sagt Paulus, Vers 18, und das ist für mich der Zentralvers, durch Jesus haben wir alle beide, die mit Gesetz und ohne Gesetz, die mit Lug und Trug und ohne Lug und Trug, die mit dem untadeligen Leben und die mit Sünde. Durch Jesus haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. Auch das ist keine Erfindung des Apostels Paulus, sondern dahinter steht das Ernstnehmen eines Jesuswortes. Ich bin der Weg, Johannes 14, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater ohne mich. Positiv gewendet, mit mir kommt man zum Vater, mit mir. Egal, Ob Lug und Trug in deinem Leben ist, ich bin doch, Jesus ist für Sünder gekommen, mit mir. Ich habe es hier in diesem schönen Saal, ich glaube, schon zweimal erzählt, aber ich darf es wiederholen. Man sieht immer wieder einen alten Bekannten gern. Die große Zarenfrau Maria Fjodorowna, einst eine kleine württembergische Prinzessin, vieles Gute in der Welt kommt aus Württemberg, siehe Maria Fjodorowna und Eidlingen. Also, die ist von der großen Katharina auserkoren worden, die Frau ihres etwas merkwürdigen Sohn Pavel oder Paul zu sein. Der war im Kopf nicht ganz richtig. Und sie hat gesagt, diese schöne Jugendliche, wie eine Rose erblühte, junge württembergische Prinzessin, die kann vielleicht Gewalt bekommen über meinen merkwürdigen Pavel. Aber die Katharina hat, wie heute die Elisabeth von England, endlos ausgehalten auf ihrem Thron, damit ja nicht dieser geistig etwas merkwürdige und minder bemittelte Pavel je zart wird. Und als dann schließlich selbst die Katharina die Große gestorben ist, ist dieser Pavel Zar geworden, Zar aller Reußen. Und seine Frau, die ihm 10 Kinder geboren hatte, die in Pawlowsk ein wunderbares Schloss eingerichtet hatte, der gute Geist war des Zarenhauses, hat mit Schrecken gesehen, das wird nichts. Der richtet das ganze russische Reich zugrunde. Und war deshalb damit einverstanden, dass eine Offiziersverschwörung versucht hat, den Pavel zu kassieren und nach Sibirien irgendwo in ein Kloster zu verbannen. Der Pavel hat, wenn Sie mal nach Petersburg kommen, den heutigen Ingenieurspalast, überall Mauern eingezogen zwischen den Zimmertüren, dass ja niemand, er hat Angst gehabt, dass er verfolgt wird, dass niemand zu ihm eindringen kann. Und als die Offiziersgruppe dann bei Nacht eingedrungen ist in sein Palais, da hat von Nebenzimmer aus die Zarin Maria Fjodorowna mit ihren ältesten Kindern, mit dem Alexander und mit dem Nikolaus und mit dem der anderen, Katharina war auch dabei, unsere spätere württembergische Königin, gehört, wie der Papst, wie der Zar geröchelt hat, helft mir doch. Man hat ihm eine Schlinge um den Hals gelegt und ihn dabei erdrosselt. Und die Ehefrau ist ein Meter, aber getrennt durch eine Backsteinwand daneben gewesen, hat gehört, helft mir doch. Sie wollte nicht, dass ihr Mann ermordet wird, aber sie hat um Russlands Willen gesagt, es geht nicht gut, wenn der weiterhin Herrscher bleibt. Und hat mit dieser Schuld gelebt, kann ich je wieder vor Gott erscheinen? Und dann hat ihr Seelsorger, der Dichter Lavater, Pfarrer Lavater von Zürich, ihr das Lied gedichtet, ist alles dunkel um mich her, die Seele müd und freudeleer, bist du doch meine Zuversicht, bist in der Nacht, o Gott, mein Licht. Wenn niemand dich erquicken kann, so schaue deinen Heiland an. Und dies Wort, mit Jesus haben wir Zugang zum Vater, mit Jesus, auch mit meiner Schuld, hat sie so getröstet, dass sie vom Bildhauer Dannecker in Stuttgart eine große Statue meißeln ließ in karrarischem Marmor, wie Jesus nach unten greift, sozusagen einen Sünder, und nach oben, mit mir zum Vater, stand unter dieser Statue. Die war dann in Zarskoe-Selo aufgestellt. Das wollte sie vor Augen haben. Mit Jesus, Zugang beim Vater. Mit meiner Schuld, ja. Alle beide, egal was für Spannungen wir in der Gemeinde haben, mit ihm zum Vater. Jetzt bitte ich Sie, wenn die Anfechtung kommt in Ihrer Gemeinde, die wollen mehr singen und die weniger und die sind so komisch und die wollen langen Gottesdienst und sie wollen diese Gemeindestruktur, bringen Sie das als Stimme ein. Leute, wir sind alle noch weit weg vom Vater, lasst uns miteinander zum Vater gehen. Sie müssen einen ganz neuen Eventcharakter hineinbringen, eine ganz neue Bewegung. Das bringt uns zusammen, das klammert uns zusammen. Wir kommen doch normalerweise aus einer Welt, wo wir weit weg von Gott sind. Jeder Gottesdienst soll uns ein Stück wieder näher zu Gott hinbringen, dass wir Zugang zum Vater haben. Johannes 14, Vers 15 ist ernst genommen, Römer 5, Vers 2. Wir haben Zugang zu dieser Gnade. Manche Forscher sagen, das ist vielleicht das allerälteste Christusbekenntnis, wir haben Zugang zum Vater. Hebräer 7, Hebräer 10, 1. Petrus 3, immer wieder, dass er uns zum Vater führt. Uns mit all unseren Verschiedenheiten, mit den verschiedenen Geschmäckern. Jetzt können Sie natürlich sagen, das ist alles Theorie. Nein, sagt der Paulus, ich spreche davon, was der Herr Jesus schon getan hat. Er hat diese Barriere, die wir meinten, wir Juden, die anderen sind tot, die Heiden, aber wir sind lebendig, durchbrochen, indem wir plötzlich ehrlich im Gewissen merken, wir alle haben die Gnade des Herrn Jesus, die Erlösung nötig. Der Bundespräsident Heinemann hat einmal im Bonner Parlament, als es darum ging, der Kommunismus bedroht uns, der Marxismus, dieser Christ Gustav Heinemann hat das große Wort gesagt, Jesus Christus ist nicht gegen Karl Marx, sondern für uns alle gestorben. Wir alle haben es nötig. Das bindet uns im Gottesdienst zusammen. Reich und arm und gelehrt und ungelehrt. Mein Vater war Parlamentarier und war in hoher Ministeralaufgabe im Ministerium. Da hat mal der Pfarrer gesagt, vielleicht predige ich zu schlicht für Sie, vielleicht wollen Sie geistig anspruchsvoller. Mein Vater hat gesagt, ich brauche doch elementar, dass Jesus Wert legt auf mich. Ich brauche doch nichts Geistreiches. Verstehen Sie, das muss der Grundgedanke sein in der Gemeinde. Barriere 2, ihr wart Heiden, wir waren das auserwählte Volk, wir waren im Bund und ihr wart außerhalb des Bundes. Nein, wir alle sind im neuen Bund, dass wir als Sünder, als Leute, die Vergebung brauchen, von Jesus den neuen Bund garantiert bekommen. Dritter Unterschied, Jesus hat das Gesetz abgetan, wo gesagt wird, hast du das auch eingehalten, Lug und Trug, Wahrheit, dass du nicht falsche Eide schwörst, dass du nicht auf Zins gibst dein Geld. So, mit Jesus darf ich zum Vater. Das hat natürlich in der Urgemeinde schon lange gebraucht, bis das Wirklichkeit wurde. Deshalb ist gut, dass wir neben den Briefen auch noch die Berichte etwa der Apostelgeschichte haben. Dass da manche Christen aus Jerusalem auch nach Antiochien sind und von Jesus erzählt haben und in Antiochien plötzlich Griechen gesagt haben, dann wollen wir diesem Jesus gehören. Als das die Gemeinde in Jerusalem hörte, haben sie gesagt, wie bitte? Griechen wollen zu Jesus gehören. Der Jesus hat doch gesagt, damals, als die Frau von Syrophönizien kam, diese Griechin, es ist nicht gut, wenn man den Kindern das Brot nimmt und wirft es vor die Hunde. Da hat die gesagt, ja, Herr, aber die Kündlein fressen die Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Die ist gerade großartig, du hast erfasst. Also, als Jesus auferstanden war, hat er gesagt, ihr sollt meine Zeugen sein in Jerusalem und Samarien und Judäa und bis an die Enden der Erde, nicht bloß in Israel. Aber es hat lang gebraucht, bis die in Jerusalem das kapiert haben und ernst genommen haben. Dann der Petrus hat einen Ruf bekommen, geh in das Haus des Hauptmanns Cornelius nach Caesarea. Oh nein. Also wir Juden haben keine Gemeinschaft mit Heiden. Ich gehe nicht in ein heidnisches Haus. So wie auch beim Prozess Jesu die Juden nicht in den Palast des Pilatus gegangen sind. Sie wollten sich nicht verunreinigen. Mit den Heiden habe ich nichts zu tun. Und dann hat Jesus dem Petrus klar machen müssen, was ich gereinigt habe, das mache du nicht wieder gemein. Es hat lang gebraucht, bis die Gemeinde begriffen hat und realisiert hat und ernst genommen hat, dass diese Barrieren durchbrochen sind. Und es ist auch in unseren Gemeinden eine harte Aufgabe, dass wir nach Leuten Ausschau halten. Wer könnte denn so den Eindruck haben, ich darf mich bloß am Rand aufhalten, ich bin nicht gern gesehen, ich bin nicht voll anerkannt, ich habe meine Zweifel. Komm rein, für dich ist gedacht. Aufgabe, die Grenzen zu überwinden, denn wir haben alle in einem Geist den Zugang zum Vater. Manche sehen das als eine sterile liturgische Formel an, wenn in unseren Gottesdiensten katholisch, orthodox, landeskirchlich, lutherisch, reformiert zu Beginn gesagt wird, im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Dabei ist das Signal, jetzt spielt gar nicht mehr die Rolle, was wir wichtig halten. Mir tut's schon weh, wenn noch so gut die Anspielgruppe losgeht und sagt, wir werfen uns vor den Thron deiner Majestät. Mir ist ganz egal, was du werfen willst. Sondern ob der Herr Jesus sich herablässt zu mir, schwachen Menschen. Es ist so ein falscher Ton auch in unseren modernen Gottesdiensten drin, oft. Und da ist der Epheserbrief eine Korrektur. Jetzt ist eine Stunde lang im Gottesdienst bloß noch wichtig, wir haben Zugang zum Vater und hoffentlich begreife ich und verstehe ich was und nehme etwas mit. Wir sind jetzt die Familia, die Familie unseres Gottes. So seid ihr nun nicht mehr, Vers 19 bis 22, lasst mich das noch einmal lesen, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Gottes Hausgenossen, nicht bloß Gäste. Sie dürfen beten, Herr ewiger Gott, ich gehöre zu dir, ich bin eingeladen. Jetzt lass mich nicht im Stich. Als Hausgenosse dürfen Sie kühne Bitten wagen. War eine der Fragen, die jetzt vorher an mich gerichtet wurden, sind in ihrer Gemeinde umgetrieben, weil der Gedanke aufkam, wenn doch Gott alles weiß, er ist doch allwissend, muss ich dann überhaupt beten? Wozu? Gott weiß doch, was ich nötig habe und was ich will und was ich begehre. Wir sollen nicht herumphilosophieren, sondern ernst nehmen, dass gesagt wird, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden. Der Herr Jesus hat uns aufgefordert zu bitten, im Gespräch mit dem Vater zu sein. Außerdem, wir sollten nicht Gedanken, die uns zu hoch sind, zu sehr hätscheln. Die Freidenker haben um 1900, das waren Atheisten, den Spruch gehabt, wir glauben nicht, dass Gott allmächtig ist. Ganz einfache Geschichte, Gott ist nicht allmächtig. Wenn er allmächtig wäre, müsste er einen Felsklotz schaffen können, der so groß und so schwer ist, dass er ihn selber nicht mehr hochstemmen kann. Wenn er aber nicht mehr hochstemmen kann, ist er auch nicht allmächtig. Verstehen Sie den Gedanken? Wenn Gott allmächtig ist, so ein Felsbrocken, dass er selber nicht mehr hoch. Das macht bloß deutlich, dass in unser Denken hinein der Begriff von Allmacht irgendwo gar nicht hineingeht. Mit dem werden wir gar nicht fertig. Sondern wir sollten uns an die klaren Aussagen halten. Wer da bittet, der empfängt. Jesus und der Vater im Himmel will unsere Stimme hören, er will Kontakt haben mit uns. Wir sind Gottes Hausgenossen. Jetzt, er baut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Wenn Sie noch Zeit haben in Ihrem Leben, bemühen Sie sich hineinzudringen auch in die Botschaft des Jesaja, des Jeremia. Bei Jesus heißt es immer wieder, auf das erfüllt würde, was gesagt ist. Das soll uns deutlich machen, das ist nicht eine Augenblicksentscheidung, sondern es ist eine klare Linie, das ist schon vor Jahrhunderten angekündigt und eingetroffen, ist verlässlich, ist wasserdicht. Die prophetischen Worte, es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Können Sie bloß an dem einen Wort festhalten, dass das Gott uns ausgerichtet hat, ist mein Erbarmer, der Erbarmen mit mir hat. Also die Propheten ernst nehmen und die Apostel, die das Wort des Herrn Jesus aufgenommen haben, aber Zentralgestalt ist der Herr Jesus Christus, Christus der Eckstein. Man kann sich streiten, ob gemeint ist der Fundament oder der Schlussstein in einem Gewölbe. Ich durfte ja lange in Ulm, im Ulmer Münster sein, in jenem herrlichen Bauwerk. Da sagen uns die Münsterbaumeister schon, im Fundament ist eigentlich angelegt der Grundgedanke, auf welchen Schlussstein es wieder zulaufen wird, wo das Gewölbe dann zusammengewölbt sein wird und sich zusammengefügt. So ist bei Jesus, er ist der Grund, das Fundament und es läuft alles auf ihn zu. Das bei den Propheten schon klar, schwarz auf weiß gesagt und von den Aposteln aufgenommen. Und Jesus kann dafür sorgen, dass der ganze Bau ineinandergefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, wo Jesus wirklich gegenwärtig ist, wo die Barrieren überwunden sind, und wo plötzlich das große Staunen da ist, das uns dann in Kapitel 3 morgen beschäftigen wird. Ich will es bloß jetzt doch ankündigen, Vers 5. Dies war den Kapitel 3, Vers 5. Dies war in früheren Zeiten den Menschenkindern nicht kundgemacht. Aber jetzt ist es offenbart den heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist Gottes, nämlich dass die Heiden Miterben sind und mit zu seinem Leib gehören und Mitgenossen der Verheißung in Christus Jesus. Immer wieder dieses Mit, die gehören mit dazu. Der Paulus hat dieses Sünd mit ganz gewaltig betont, wie wenn er es einhämmern wollte. Mensch, jetzt geht es uns erst auf, welche Menschheitsbedeutung Jesus hat. Nicht bloß mit Israel, dass wir vor allen Völkern demonstrieren sollen, was man an Gott hat, sondern die Heiden gehören mit dazu, dass die Segnungen Gottes miterleben können. Durfte ja lange Jahre der weltweiten evangelischen Allianz, in Lausanner Bewegung und früher auch in der Weltrat der Kirchen mitwirken. Da gab es einmal eine Parole von Lund im Jahr 1952, als der Weltrat der Kirchen noch ganz klar missionarisch ausgerichtet war. Nur indem wir Jesus Christus miteinander näher kommen, kommen wir auch einander näher. Wenn wir bloß immer vergleichen, wie denkt ihr's übers Abendmahl, über den Priesterdienst, über die Zugehörigkeit zur Kirche, über den Gottesdienst, über das Bekenntnis, über die Musik im Gottesdienst, haben wir tausend verschiedene Meinungen, verstreiten uns bloß. Nur indem wir Jesus Christus näher kommen, kommen wir auch einander näher. Wie wenn man einem großen Kreis auf die Mitte zugeht, plötzlich auch in Tuchfühlung miteinander kommt. Das sollte, wenn Spannungen in der Gemeinde aufkommen, die ganz normal sind, wir sind unterschiedlich, es gibt Barrieren, immer wieder unser Ruf sein, Lasst uns doch miteinander lernen, was wir bei Jesus noch lernen können. Sonst ist es unnötig, was wir uns verstreiten über unsere Meinungen. Wir wollen heute in diesem Gottesdienst, in dieser Bibelstunde, in dieser Hauskreiszusammenkunft lernen, was wir an Jesus haben. Nur indem wir Jesus näher kommen, kommen wir einander näher. Und bei diesen Begegnungen mit Christen anderer Hautfarbe, anderer Nationalität, anderer Prägung, habe ich immer schon einen Vorgeschmack gehabt auf das Ziel, auf das zugeht, wenn in der Offenbarung heißt, eine große Schar aus allen Nationen, Sprachen und Völkern, die standen vor Gottes Thron und vor Jesus, dem Lamm, und haben bloß gesagt, Preis, Dank, Anbetung, was wir dir alles verdanken. Wenn wir auf Jesus schauen, was wir an ihm haben, wir mit all unseren Unterschieden, nur dann werden die Spannungen überwunden, die Spaltungen überbrückt. Dass die große Barmherzigkeit des Herrn Jesus mit seiner armseligen Gemeinde die Fülle, ach, füll mich mit deinem Geist, mit deiner Liebe, mit deiner Geduld, füll mich, Armseligen, füll auch den Saftladen der Kirche und unserer Gemeinden, auch die unser armseliges Leben fühle mit deinem Geist. Bin manchen Menschen begegnet, Frauen, Männern, die alle noch ihre Ecken und Kanten hatten. War noch keines ein Engel. Aber das habe ich erlebt bei diesen Menschen, die noch nicht mal Vorbild sein konnten, weil man merkte, das Geheimnis ihres Lebens ist, dass der lebendige Gott in ihnen wirkt, sie noch nicht vollkommen macht, aber in ihnen wirkt. Es könnte das Wunder sein bei uns und es ist das Wunder in vielen Gemeinden, die ich auch weltweit erlebt habe, dass Jesus da ist. Letzte Geschichte, im Jahr 1978 war der schwäbische Posaunendienst nach Indien eingeladen vom Generalsekretär der indischen CVJM. Die Inder lieben Blasmusik. Und da hat man gesagt, vielleicht könnte auch der christliche Verein junger Männer, der YMCA in Indien, anfangen, eine Bläserarbeit wie im deutschen CVJM, im württembergischen Jugendwerk. Und da war unser Auswahlchor, der Posaunendienst, mit Wilhelm Mergenthaler eingeladen nach Indien. Wir haben eine wunderbare Reise erlebt. Und die indischen Freunde haben alles aufgeboten, um uns die Sehenswürdigkeiten und Herrlichkeiten Indiens zu sehen. Nicht bloß den Schmutz und die Armut, sondern all die herrlichen Tempel. Delhi, Bombay, Madras. Aber dann hat unser Oberstimmenbläser, Schiffeinkäufer bei der Firma Bräuninger, gesagt, wir haben es viel gesehen, wir wollen auch eine richtige Gemeinde einmal sehen, die durch die Mission in Indien entstanden ist, ob da überhaupt was geworden ist. Jetzt haben wir viele indische Heiligtümer gesehen und Tempeltanz und alles Mögliche. Ach, hat der Joe gesagt, unser indischer Generalsekretär, das sind armselige Gemeinden. Die bestehen aus lauter Kastenlosen. Uns ist noch nie richtig gelungen, die Brahmanen zu erreichen, die oberste Kaste. Wir haben meist eben die Dalits erreicht, die Kastenlosen. Da wollen wir uns trotzdem mal erleben. Und dann haben wir, obwohl wir eigentlich auf den Zug mussten, der uns ganz nach Südindien brachte, Abendzug in Madras, eine solche Gemeinde besuchen dürfen. Und als wir nach einer halben Stunde vorzeitig aufbrechen mussten, hat der Gerhard gesagt, der vorher den Wunsch hatte, ich möchte eine Gemeinde sehen, wegen dieser einen halben Stunde hat sich unsere ganze Reise gelohnt. Wir haben zwar die Sprache nicht verstanden, wir konnten die Lieder nicht mitsingen, aber wir haben etwas gemerkt vom Tempel, von der Gegenwart Gottes, von der Wohnung Gottes im Geist und diesen armseligen, kastenlosen Leuten, die Fülle, der alles erfüllt. Und deshalb wollen wir uns nicht stoßen lassen, in der Armseligkeit seiner Gemeinde, sondern bloß bitten, erfülle du unseren armseligen Haufen mit deiner Gegenwart, dass das etwas ausstrahlt. Wenn der Paulus sagt, nicht aus Werken, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott bereitet hat, nimmt ja das Wort auf vom Herrn Jesus, lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen. Wissen Sie, wie es weitergeht? Und nicht sagen, was sind das für tolle Kerle, sondern euren Vater im Himmel preisen. Merken, das ist nicht deren Leistung, sondern das ist ein Wunder geschehen. Etwas Übernatürliches, Unerklärliches, dass der lebendige Gott da ist. Herr Jesus, vielen Dank, dass wir das auch immer wieder erleben durften und auch hier erleben dürfen. Dass du dich zu unserer Armseligkeit bekennst und dich nicht unserer Armseligkeit schämst, sondern dass du mit deiner Gegenwart erfüllst. Schenk das auch den Kreisen, Gruppen und Gemeinden, in denen wir zu Hause sein wollen. Amen. So, jetzt reicht's, außer Sie hätten jetzt ganz dringende Fragen. Wen pupfert eine Frage, die wir aufnehmen sollten? Sonst reicht's auch heute nicht. Sie kommen auf mich zu, wenn Sie Fragen haben, dann würde ich es für morgen aufnehmen.
Schwester. Wir sind froh, dass es morgen noch weitergeht. Ja. Ganz herzlichen Dank, Herr Prälatschef-Buch.
Und danke.
So können wir unsere Gruppen und Kreise mit einer ganz anderen Würde auch angucken. Vielen Dank. Bei uns schauen wir heute Abend auch noch in einen Teil, wo sich ein kleiner Teil der weltweiten Christenheit trifft in Mexiko. David Gottschalk, kommen Sie doch mal kurz nach vorne, hat hier die Bibelkurse absolviert und ist jetzt mit seinem Beruf, er hat Landwirtschaft studiert, ist mit seiner Frau zusammen im Aufbruch nach Mexiko und wird da heute Abend um 8 Uhr etwas Einblick geben.
Sagen Sie noch vielleicht einen Spruch. Was soll ich dazu sagen? Herzliche Einladung für alle, die es interessiert. Ich werde einfach ein paar Bilder zeigen von dem, was wir vorhaben. Würde mich freuen, wenn viele da sind.
Seine Frau hieß früher Petra Wennagel. Manche haben sie so kennengelernt. Jetzt heißt sie Petra Gottschalk. Sie haben 2 kleine Kinder. Wir freuen uns, dass sie da sein können. Es ist hier heute Abend um 20 Uhr. Und für den Kurs intern um 19 Uhr macht Dorothee Richter eine wunderbare Chorprobe. Wir haben letzten Sonntag erlebt, dass von einem Abend auf den anderen Morgen ein Chor wie aus dem Nichts entstanden ist. Das soll jetzt wiederholt werden. Ja, guten Appetit dann.